Die Folge 48. Das Problem mit dem Problem. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Hörst du auch in deinem Umfeld, dass es keine Probleme gibt, sondern nur Herausforderungen? Ich kann diesen Spruch nicht mehr hören. Ein Problem ist ein Problem. Na und? Was ist so schlimm daran? Als nächste Stufe kommt dann die Lösungsorientierung. Du weißt, nur wer eine schnelle Lösung findet, der zählt etwas. Möchtest du das Problem erst analysieren, dann giltst du gleich als problemorientiert und wirst somit selber schon zum Problem. Dabei ist es aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Nur wenn wir ein Problem verstehen, können wir den Auslöser finden und eine passende Lösung dazu. Viel weiter möchte ich dem Gespräch mit Georg Jochem gar nicht vorgreifen. Ich habe diese Woche wieder ein wunderbares Interview für dich. Georg bezeichnet sich selber als Problemlöser und möchte uns ermuntern, Probleme willkommen zu heißen, sie zu analysieren und letztlich auch zu lösen. Egal, ob wir über das klassische Problemmanagement sprechen oder über die Analysephase in einem Projekt. Wenn du dich an die Folgen zur Business-Analyse erinnerst, spreche ich auch dort von der Analyse des Problems als ersten Schritt, Verstehen des Problems. Die Links zu den Folgen findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de/048. Dort findest du auch den Link zu Georgs Podcast. Ein wirklich hörenswerter Podcast über das Problem lösen. Kann ich dir einfach nur empfehlen. Bevor wir zum Gespräch kommen, ein paar aktuelle Informationen für dich. Anfang November ist der Service Nerds Club gestartet. Mit dem Service Nerds Club möchte ich für dich kontinuierliche Weiterbildung im Thema IT-Service-Management/IT-Management mit dem Austausch unter Gleichgesinnten verbinden. Im Club sprechen wir jeden Monat über ein spezielles Thema. Im November sind wir mit der Servicebeschreibung gestartet. Die Mitglieder haben dazu 4 Videos, eine Vorlage und 2 Beispiele bekommen. Dazu gibt es jeweils 2 Q&A-Webinare und natürlich den Austausch im Chat. Inzwischen sind es etwas mehr als 40 Mitglieder. Der erste Webcast ist gelaufen und im Chat gibt es auch schon eine rege Diskussion. Wenn du bisher noch nichts vom Service Nerds Club gehört hast, dann liegt es daran, dass du nicht den Newsletter abonniert hast. Der erste Zugang war exklusiv für die Leser meines Newsletters vorbehalten. Du kannst den Newsletter entweder auf der Webseite abonnieren oder du wirst kostenlos Mitglied in der Service Nerds Bibliothek. Alle Informationen dazu bzw. die Links findest du in den Shownotes. Auch gibt es eine neue Bewertung bei iTunes. Georgi Porgi schreibt: sehr guter Podcast, unbedingt reinhören. Kurz, knackig, ich danke dir dafür, Georgi Porgi. Wenn du auch im Podcast hier zitiert werden möchtest, dann hinterlasse mir bitte eine Rezension in iTunes. Rezensionen und Bewertungen in iTunes sorgen dafür, dass der Podcast weiter vorne in den Charts zu finden ist, was wiederum zu mehr Hören führt. Du kannst mich also mit 5 Minuten deiner Zeit super unterstützen. Ich würde mich freuen über deine ehrliche Bewertung in iTunes. Und nun zum Gespräch mit Georg Jochem.
Hallo Georg, ich freue mich, dass wir heute miteinander über das Thema Probleme und Probleme lösen sprechen. Stell dich doch den Hörern bitte selber vor.
Hallo Robert, zuerst vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, gern. Mein Name ist Georg Jochem, ich komme aus Österreich und lebe in Wien. Von meinem Hintergrund bin ich studierter Betriebswirt und Bauingenieur. Und ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Problemlösen schon lange. Nach der Ausbildung in der Strategieberatung für einige Jahre, in den letzten Jahren im Konzernumfeld, im Management und auch im Projektmanagement, vor allem im Finanzbereich. Und das Thema Problemlösen hat mich nie so ganz losgelassen. Ich habe mich immer gefragt, wie löst man Probleme eigentlich? Und jetzt gerade gehe ich den nächsten Schritt und mache mich als Trainer, Berater und Speaker rund um das Thema Problemlösen selbstständig.
Wenn wir heute so in die Nachrichten schauen, in unsere Welt draußen schauen, da könnte man das Gefühl bekommen oder es wird das Gefühl vermittelt, wir hätten nur Probleme. Überall nur Probleme. Mhm. Sind das wirklich Probleme, was wir da sehen?
Ich glaube, Man nähert sich dem Thema am besten, indem man eine vernünftige Definition des Begriffs Problem heranzieht. Und damit starte ich gern. Ein Problem ist eigentlich das, was es auch im Volksmund ist. Also der Volksmund im Vergleich zu vielen, vielen anderen Begriffen trifft es hier ganz gut, nämlich ein Problem ist ein ungünstiger Zustand. Ein Problem ist etwas, das man nicht haben will. Und man darf das natürlich immer noch ein bisschen schärfen. Und meine Lieblingsdefinition, die von einem deutschen Professor aus Stuttgart, Professor Schönwand, kommt, ist: Ein Problem ist charakterisiert durch einen Dreiklang aus Missstand, Sollzustand und unbekannten Maßnahmen. Und es ist relativ klar, ein Missstand, das heißt, es passt etwas nicht. Es gibt einen Sollzustand, das heißt, ich will nicht nur von irgendetwas weg, sondern ich habe auch eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Und schließlich, die Maßnahmen sind unbekannt. Das heißt, ich weiß jetzt im ersten Schritt mal nicht, wie ich das Problem lösen soll, wie genau der Weg vom Missstand zum Sollzustand aussieht. Und demgegenüber die Frage dann, was ist kein Problem? Also ich habe gern auch negative Abgrenzungen. Ich würde sagen, wenn es keinen Missstand gibt, dann ist es kein Problem. Wenn die Maßnahmen bekannt sind, dann ist es aus meiner Sicht auch kein Problem, sondern ist eher eine Art Aufgabe. Und wenn der Sollzustand fehlt, dann ist es noch immer ein Problem. Es gibt einen Missstand, aber es ist ein nicht vollständig beschriebenes Problem. Und auf deine Frage hin, ob aus meiner Sicht das, was man in den Medien liest, Probleme sind, würde ich sagen, doch, die meisten sind schon Probleme. Die Medien haben halt die Eigenschaft, sehr einseitig zu berichten. Das heißt, man liest dort sehr viel von Problemen, die es auch tatsächlich gibt. Von all den Nicht-Problemen liest man halt wenig, weil die scheinbar wenig Auflage bringen. Also, dass dort viele Probleme stehen, hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass man den Begriff falsch verwendet oder wenig damit zu tun, sondern vor allem damit, dass Medien sehr einseitig berichten.
Mhm. Ein Missstand, ein Sollzustand und unbekannte Maßnahmen dahin.
Genau.
Das finde ich eine sehr schöne Definition, weil es grenzt das, wenn wir das jetzt mal in meine Domäne übersetzen, das IT-Service-Management, das grenzt das Problem von der Störung eigentlich wunderbar ab. Wir haben einen Missstand. Beim Incident stelle ich so schnell wie möglich diesen Missstand ab, indem ich irgendwas tue, was dem hilft. Und der Sollzustand ist definiert in meiner Servicebeschreibung. Und wenn ich die Maßnahmen dahin nicht kenne, habe ich ein Problem.
Mhm, ganz genau. Und vielleicht, und ich bin jetzt kein ITler, ich oute mich hier, wenn ich mir das Verhältnis zwischen dem Mitarbeiter im Service Management und dem User anschaue, dann ist es möglicherweise auf User-Seite ja ein Problem, weil der kennt die Maßnahmen nicht. Mhm. Im Bereich des Service Managements ist es dann aber kein Problem mehr, weil der kann das einordnen, der hat dafür eine einfache Lösung, die er kennt und die muss er nur abarbeiten.
Mhm. Das heißt, ob es ein Problem ist, hängt vom Betrachter selber ab, von meinem Standpunkt, von meinem Wissen und vielleicht noch ein paar anderen Dingen, oder?
Unbedingt. Ein Problem ist, ich möchte sagen, per Definition etwas ausgesprochen Subjektives. Und wie subjektiv kann man daran ermessen, dass es in dem Moment, wo es keinen Menschen mehr gibt, der das Problem als solches bezeichnet, auch kein Problem mehr gibt. Also etwas sehr Subjektives.
Ja, die beliebte Frage, wo ist denn jetzt das Problem?
Ja, wobei eine beliebte Frage, ich habe nur den Eindruck, sie wird viel zu selten in dieser Form auch gestellt und ernst gemeint gestellt.
Also wenn ich sie stelle, meine ich sie meistens so leicht sarkastisch,
genau,
dass es wahr.
Genau.
Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht das manchmal bei meinen Kindern auch mal aus Versehen über die Lippen.
Ja, doch. Das ist bei mir und meinen Kindern ganz, ganz ähnlich.
Wenn wir jetzt ein Problem haben, wir sind uns einig darüber, es gibt ein Problem. Mhm. Wie lösen wir es?
Nun, bei Problemen glaube ich nicht, dass es so etwas gibt wie ein Kochrezept oder eine ganz, ganz einfache Lösung. Es gibt eine Vorgehensweise, die ich mir in den letzten Jahren zusammen geglaubt habe, die ich sehr, sehr gern mag und die mir gut gefällt und die ich gerne empfehle. Und das ist ein siebenstufiger Schritt, mit dem man sich eigentlich jedem Problem nähern kann. Und wenn du möchtest, dann dekliniere ich den einfach mal von vorne nach hinten durch und du hakst einfach ein, wenn es zu lang wird oder wenn du nachfragen möchtest. Ja?
Aber gern.
Der erste Schritt ist aus meiner Sicht immer ein Problem verstehen und zwar ja gemeinsam im Team verstehen. Das hört sich ein bisschen einfältig an, das weiß ich auch. Gleichzeitig kenne ich ganz viele Problemlösungsprozesse. Also in meiner gesamten Berufserfahrung, in meiner gesamten Karriere kenne ich fast nur Prozesse, wo man nicht damit begonnen hat zu fragen, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Und was ist denn das Problem heißt, wo tut's denn weh? Wie sieht der Sollzustand aus? Ist es überhaupt ein Problem? Wie sieht der
Lösung? Es ist ja recht häufig so aus meiner Sicht, dass wir Dinge als Problem annehmen, die eigentlich nur ein Symptom des eigentlichen Problems sind, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und dieser Problemlösungsprozess, den ich vorschlage, der geht genau dem auf die Spur. Das heißt, der erste Schritt, und ich komme gleich dazu, der erste Schritt ist, du stellst mal die Frage, was ist eigentlich das Problem? Und dabei, ich habe es gerade gesagt, ist auch die Frage, ist es denn wirklich ein Problem? Ja, häufig doktert man an Themen herum, die sind eigentlich gar kein wirkliches Problem, sondern die sind eigentlich auf dem Weg in Richtung des Zielzustandes. Und wenn sie auf dem Weg in Richtung eines Zielzustandes sind, dann sind sie per Definition kein Problem. Nur wir behandeln halt Dinge gerne als Problem, die sich wie ein Problem anfühlen. Und deswegen empfehle ich hier ein bisschen in die Adlerperspektive oder auf Abstand zu gehen. Und zum Problem verstehen gehört aus meiner Sicht auch das Verständnis, was für eine Kategorie ist es denn? Ist es ein komplexes System oder ist es ein kompliziertes Problem?
Und das bringt mich an einen Punkt. Ich habe im Vorfeld unseres Gespräches darüber nachgedacht, gibt es eigentlich komplizierte Probleme? Weil kompliziert heißt, es gibt eine Schrittfolge, eine definierte, deterministische Schrittfolge, mit der ich das Problem beseitigen kann. Ist es dann eigentlich schon ein Problem?
Ich würde kompliziert und komplex etwas anders definieren. Aus meiner Sicht kann ein Problem sehr wohl kompliziert sein, ohne dass ich die Schrittfolge, die genaue zur Lösung kenne. Mein Lieblingsbeispiel für komplizierte Probleme sind die klassischen technischen Probleme. Also wenn du jetzt nimmst die Selbststeuerfunktion der neuen S-Klasse, die ist umgangssprachlich, würden dir ganz viele Leute sagen, das ist unglaublich komplex. Und das stimmt nicht. Das hat mit komplex gar nichts zu tun. Das Ding ist hochgradig kompliziert. Was heißt kompliziert? Kompliziert heißt, es gibt eine Vielzahl von Faktoren, Einflussfaktoren. Diese sind transparent, diese wirken untereinander und auch die Wirkungsmechanismen untereinander sind transparent. Und komplizierte Systeme sind grundsätzlich vorhersagbar. Und all das trifft auf diese Spurhaltesystem oder Selbstfahrsystem der neuen S-Klasse zu 100% zu. Man könnte auch sagen, ein kompliziertes Problem erkennst du daran, dass du dazu ein technisches Handbuch schreiben kannst. Wenn du das kannst, dann ist es per Definition kompliziert, aber nicht komplex. Und demgegenüber ein komplexes Problem. Komplex bedeutet, du hast wieder eine Vielzahl von Einflussfaktoren, nur du kennst sie nicht alle. Und du kannst sie auch gar nicht alle kennen. Das heißt, die sind gar nicht alle messbar. Und darüber hinaus hast du Wechselwirkungen zwischen diesen Einflussfaktoren und auch diese Wechselwirkungen sind untransparent und nicht in ihrer Gesamtheit messbar. Und was du dann bekommst, ist ein System, das nicht besonders stabil ist und das nur eingeschränkt vorhersagbar ist. Und also bei kompliziert und komplex hängt, glaube ich, viel dran, dass wir einfach einen Sprachgebrauch angewöhnt haben, der es nicht ganz trifft. Wir verwenden komplex ein bisschen wie die Steigerung von kompliziert. Also etwas ist kompliziert, komplizierter, komplex. Und das stimmt nicht. Das sind zwei unterschiedliche Welten und die verhalten sich unterschiedlich und die soll man auch etwas unterschiedlich angehen.
Korrekt. Du hast gesagt, verstehen im Team im ersten Schritt.
Genau.
Finde ich einen super Schritt, vor allem das Team, weil es eröffnet unterschiedliche Blickwinkel auf das vermeintliche Problem, um es zu verstehen.
Unbedingt, unbedingt. Also ich bin ein großer Fan davon, mehr als ein Gehirn an diesem Problem Verständnis und auch Lösungsprozess teilhaben zu lassen. Und das hat ganz banale Gründe, wie zum Beispiel Principal Agent und oder Not Invented Here. Ja, es ist ganz schwierig, Menschen was zu verkaufen, das nicht von ihnen stammt. Es ist einfach so. Mhm. Es gibt aber auch das Element, dass mehrere Gehirne mehr denken können, vor allem wenn es um Kreativität geht, als eines. Und ich bin deswegen auch ein großer Fan, diese Dinge im Team zu betrachten und zu vergemeinschaften und zu diskutieren.
Mhm. Ja. Was ist dann der zweite Schritt?
Der zweite Schritt, und der ist jetzt ungewöhnlich, weil den wirst du so nicht leicht hören. Der zweite Schritt heißt Hypothesen zu den Ursachen bilden. Ja, also sehen wir es ganz realistisch. Die Ursachen eines Problems sind meistens nicht zur Gänze auf den ersten Blick sichtbar. Aber sie sind, zumindest bei komplizierten Problemen, sie sind messbar und erfahrbar mit ein bisschen Expertenwissen. Und was ich sehr gern mache, wenn es ein Problem gibt, ich denke darüber nach, was könnten denn die Ursachen sein dafür, dass es dieses Problem gibt. Das heißt, ich vielleicht in Abschwächung eines Reflexes, den wir gern haben, wir Menschen tendieren dazu, uns auf der Suche nach Ursachen mit der ersten Ursache, die uns in den Sinn kommt, zufrieden zu geben. Und ich halte das für ganz, ganz gefährlich. Ich mache hier an der Stelle gerne den Trichter weit auf und bitte auch im Team mal darüber nachzudenken, was könnte denn die Ursache dieses Problems sein? Also nicht, was ist die Ursache, sondern was könnte denn die Ursache sein? Und wenn man das breit anlegt und den Raum lässt, dann kommen dann ganz interessante Geschichten. Also wenn man nicht nur fragt, was könnte die Ursache sein, sondern was könnte denn darüber hinaus die Ursache sein? Und wenn es das nicht, was könnte denn sonst noch sein? Und dann kann man das in die zweite, dritte Ebene davor machen und dann nicht nur die Ursachen erforschen, sondern auch die möglichen Ursachen der Ursachen und noch einen Schritt weiter. Und das Interessante, was dann passiert ist, man bekommt dann gleich ein viel, viel besseres Bild über mögliche Lösungen. Weil Probleme löst man nicht nur, aber am einfachsten, indem man an den Ursachen arbeitet. Und je besser ich die kenne, desto eher verstehe ich oder beginne zu verstehen, wo ich denn da angreifen könnte.
Mhm. Und ja? Den Punkt verstehe ich sehr gut, finde ihn sehr, sehr hilfreich. Jetzt ist die Frage, wie?
Es ist relativ einfach. Ich habe das Werkzeug auch nicht erfunden. Ich habe das kennengelernt als Problemvorverschiebung und Rückverschiebung. Und die Methode ist eine relativ einfache. Man schreibt es, man definiert das Problem möglichst klar, ja, in einem Satz. Und dann schreibt man links daneben, was denn die möglichen Ursachen dessen sein könnten. Und dann, wenn man das gesammelt hat, das kann man ruhig in einer Art Brainstorming-Prozess machen, denkt man drüber nach, Was von diesen Dingen ist eine unmittelbare Ursache und was ist denn eine mittelbare Ursache im Sinn von eine Ursache, die eine andere Ursache bedingt und beginnt das zu verknüpfen. Und dann, also ich würde das üblicherweise machen auf einer großen Pinnwand mit Moderationskarten. Und da bekommt man dann, wenn man sich an dem schön abarbeitet, nach einer guten Stunde ein gutes Bild, wo man die Einflussfaktoren, die möglichen auf das Problem kennt. Und wenn ich es dann in dieser Form habe, dann würde ich es in ein elektronisches Format übertragen. Das ist dann meistens ein Excel, aber ja, das ist dann egal.
Und was hat das jetzt mit Vor- und Rückverschiebung zu tun, was du gerade gesagt hattest?
Der Begriff stammt wieder von Professor Schönwand aus Stuttgart, der sich mit komplexen Problemen im Detail beschäftigt hat. Der sagt, du kannst Probleme auf zwei Arten adressieren. Du kannst sie an den Ursachen packen oder du kannst sie im Ergebnis packen. Eine Problemrückverschiebung heißt, du gehst nach hinten und schaust, woran liegt's denn? Was sind denn die Ursachen für das Problem und was sind die Ursachen der Ursachen? Das ist die Rückverschiebung. Und die mit der Vorverschiebung stellst du die einfache Frage, was ist denn die Auswirkung eines Problems? Weil wenn du Ursachen nicht beseitigen kannst oder wenn die Ursachen nicht beweglich sind, dann kannst du ja das Problem genauso gut in einer Problemvorverschiebung lösen, indem du einfach die Auswirkungen des Problems adressierst. Das machen wir ja ganz häufig, wenn wir uns öffentliche Krankenkassen oder Rentenkassen ansehen. Ne? Das System, wir haben da ein Problem, das System trägt sich nicht mehr selber. An den Ursachen können oder wollen wir nicht drehen. Also haben wir eine unterdeckte beispielsweise Altenvorsorge und wir lösen es nicht, indem wir die Ursachen angehen, sondern wir lösen es, indem wir den Fehlbetrag einfach ausgleichen. Damit lösen wir das Problem auch, aber eben nicht an der Ursachenseite, sondern an der Ergebnis- oder an der Auswirkungsseite.
Und wenn ich das Problem jetzt zurückverschieben möchte, wäre es da beispielsweise eine gute Idee, mit der 5-Warum-Technik zu arbeiten?
Die 5-Warum-Technik kenne ich aus einem anderen Zusammenhang, aber mit der kann man jedenfalls arbeiten. Ja. Mhm. Also ich sehe es so, alles, was dich dazu bringt, oder alles, was das Team dazu bringt, drüber nachzudenken und wirklich den Trichter aufzumachen, damit viele Dinge auf den Tisch kommen, ist grundsätzlich geeignet. Mhm. Und das kann auch 5-Warum sein, natürlich.
Mhm. Okay, weil das kam ja jetzt so in den Sinn zu sagen, okay, wir haben dieses Problem, warum haben wir es? Mhm. Das ist ja erstmal die generische Frage oder die einleuchtende Frage, aber dann nochmal tiefer zu gehen, ist das wirklich die Ursache oder liegt die noch weiter hinten? Mhm. Mhm. Und das ist in anderen Situationen, ich kenne es ja auch aus anderen Anwendungsfällen, immer sehr hilfreich.
Ja, okay. Also ich kenne 5-Warums auch. Ich habe es in dem Zusammenhang offen gestanden noch gar nicht verwendet, werde es aber bei nächster Gelegenheit probieren. Danke für den Tipp. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, und das ist ja auch ein mögliches Ergebnis bei der 5-Warum-Frage, nämlich wenn du die Problemrückverschiebung lang genug machst, ja, dann kommst du irgendwann ganz weit nach hinten, nämlich du bist dann irgendwann bei Adam und Eva im wörtlichen Sinne und damit bist du wieder bei der Frage der Subjektivität, weil wenn du das 5 oder 10 Mal machst, dann merkst du, wenn es keine Menschen gibt, dann gibt es auch kein Problem. Also ich mache das gerne so weit nach hinten, bis man diese Frage stellt und dann wissen wir, okay, wir haben es wirklich zu Ende diskutiert.
Dann können wir nur noch diskutieren, war Eva wirklich schuld?
Also bitte, in die Diskussion möchte ich mich nicht einlassen.
Ja, zumindest nicht heute und hier. Der dritte Schritt.
Der dritte Punkt ist wieder vielleicht ein bisschen überraschend, weil was ich im nächsten Schritt mache, ich teste die Hypothesen. Und Hypothesen testen, die meisten denken jetzt vielleicht an Statistik in der Mittelschule und ja, beuteln sich, weil sie es nicht mochten. Mhm. Es geht hier nicht darum, wie hat es geheißen, Konfidenzintervalle und Wahrscheinlichkeiten, sondern Hypothesen testen heißt, jetzt habe ich Hypothesen, was die Ursachen sein könnten. Finde ich denn Anhaltspunkte, welche dieser Ursachen denn eher die richtigen Ursachen sind und welche eher nicht. Im Sinn von, kann ich an irgendeinem Punkt was messen? Gibt es einen Hinweis drauf, was eine wahrscheinliche Ursache denn ist davon? Also nicht nur hypothetisieren, was könnte denn, sondern dann auch nach Beweisen und Nachweisen, nicht im wissenschaftlichen Sinn, aber nach Beweisen suchen, was sind denn die Ursachen? Mhm. Und das ist ganz interessant. Warum mache ich diesen Schritt? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich ganz gern eine gewisse Basis habe und lieber an Ursachen arbeite, bei denen ich mir halbwegs sicher bin. Und das zweite ist, über eine solche Plausibilisierung und Verprobung bekomme ich normalerweise auch schon ein ganz gutes Gefühl für Maßnahmen. Also der dritte Schritt, der ein bisschen ungewöhnlich ist für mich, Hypothesen testen.
Klingt, wenn du das so erzählst, allerdings recht einleuchtend. Weil häufig machen wir ja den Fehler, wir haben eine Idee, was die Ursache sein könnte, und die verfolgen wir, ohne weiter zu gucken. Darüber haben wir gesprochen.
Genau.
Wenn ich jetzt eine ganze Reihe von Hypothesen habe aus dem zweiten Schritt, dann wäre es schon sinnvoll, anstatt an allen gleichzeitig zu arbeiten, einfach mal gedanklich oder vielleicht auch schon irgendwie im realen Leben, das Ganze ein bisschen durchzutesten und zu gucken, was ist die wahrscheinlichste Ursache.
Genau, genau. Es ist auch gar nichts Aufregendes, also keine Raketenwissenschaft. Es ist wirklich nur drüber nachdenken. Denken kommt da ganz oft vor. Drüber nachdenken, was davon kann ich denn an irgendeiner Stelle festmachen?
Ja.
Ja. Und ja. Damit komme ich dann ganz schnell bei den Ursachen raus, bei denen ich mir halbwegs sicher bin und an denen ich dann auch wirklich arbeiten kann und will.
Mhm.
So, und ab jetzt wird es relativ einfach, nämlich der vierte Schritt ist Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. Und das Interessante ist, wenn du den zweiten Schritt gehst, dass du wirklich Hypothesen nach hinten versuchst aufzurollen, dann passiert das schon ganz automatisch mit. Das heißt, du wirst dich gar nicht dagegen wehren können, dass in den Köpfen schon Lösungsmöglichkeiten mitgedacht werden. Und das Schöne an der Stelle ist, der Mensch hat etwas, das ich gerne den Lösungsreflex nenne. Ja, Problem und da haben wir schon eine Lösung. Und dagegen kannst du dich nicht wehren und ich kann mich nicht wehren. Wenn ich ein Problem sehe oder egal was sehe, dann habe ich eine Assoziation und eine Eingebung, die irgendwo auf meinem Erfahrungswissen basiert. Und das ist dann da. Und diese Problemrückverschiebung, wo du dir den Ursachenraum aufmachst, der führt auch dazu, dass du automatisch über mehr als eine Lösungsmöglichkeit nachdenkst. Und das ist unglaublich wertschöpfend.
Ja, und jetzt, wenn du über Wertschöpfung sprichst, dann darf ich hier jetzt mal den Advocato Diaboli spielen.
Gern.
Die Schritte 1, 2 und 3, die sind doch aber gar nicht lösungsorientiert. Sie sollen nicht so in Problemen denken, Herr Jocham. Kennst du diese Worte?
Ich kenne diese Worte. Ich kenne Leute, die haben mir das gesagt. Sie würden jemanden kennen, der ihnen das gesagt hätte. Ich bin einem solchen jemanden noch nicht begegnet. Ja, schwierig, schwierig. Ich höre das immer wieder. Darf man ein Problem sagen? Ist das nicht eine Herausforderung? Und
noch schlimmer.
Ich halte, oder gibt es noch was Besseres? Ja? Denken Sie nicht in Probleme, denken Sie in Lösungen. Ich halte es ehrlich gesagt für ein bisschen einen semantischen Unterschied, den ich nicht zu wichtig nehmen möchte. Und jetzt könnte der Vorwurf kommen, du bist ja mit deinem Zugang problemorientiert. Und ich würde dem entgegenhalten, ja, ich bin problemorientiert und danach bin ich lösungsorientiert. Nur wenn ich im ersten Moment nicht problemorientiert bin, dann kann ich nie lösungsorientiert sein. Mhm. Ich habe den Eindruck, man verwechselt da zwei Dinge. Nämlich das eine ist, die Lösung für ein Problem finden. Und die andere Variante ist, schnell eine Lösung für irgendetwas finden, aber nicht unbedingt für das Problem. Und wenn ich das Problem nicht verstanden habe und ich setze Maßnahmen, dann kann es schon sein, dass ich ein Problem löse. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Problem löse, mit dem ich es zu tun habe, ist relativ gering. Ja, und in vielen Fällen löse ich auch gar kein Problem, sondern ich mache nur ein bisschen was dazu. Also ich bin ein großer Fan und verteidige das auch relativ vehement. Ich bin ein großer Fan davon, sich zuerst einmal mit dem Problem zu beschäftigen und da richtig einzutauchen. Und nein, ich glaube nicht, dass es einer Lösungsorientierung widerspricht. Ich glaube vielmehr, dass es die Basis oder die Voraussetzung für eine echte Lösungsorientierung ist.
Mhm. Ja, da sind wir einer Meinung. Nun, Teil dieser Sätze, die wir gerade ausgetauscht haben, die durfte ich mir tatsächlich immer mal wieder anhören.
Ja, wie bist du in der Vergangenheit damit umgegangen?
Lass ihn reden. Naja, ich meine, es liegt in der Regel in meiner Verantwortung, die Dinge zu lösen. Und da kann ich das schon ab.
Ja, ja.
Weil Es stimme ich dir eindeutig zu, es bringt nichts. Einfach zu schauen, finden wir hier eine schnelle, in Anführungsstrichen, Lösung und bearbeiten am Ende letztlich nur die Symptome,
genau,
und nicht die Ursache.
Danke für die Anführungsstriche, weil ich glaube, es ist genau das. Das ist nicht Probleme lösen, sondern das ist Probleme lösen in Anführungszeichen. Mhm. Und dafür ist mir auch meine Zeit zu kostbar. So, und kommen wir zu den letzten Schritten, und die sind wirklich einfach, nämlich wenn ich Lösungsmöglichkeiten erarbeitet habe, dann darf ich die bewerten und entscheiden, was ich denn machen will und was ich nicht machen will, und ein Maßnahmenbündel festlegen, dann darf ich es umsetzen. Mhm. Und ganz am Schluss gibt es wieder einen Schritt, der aus meiner Sicht relativ selten gemacht wird, und ich nenne das Wirksamkeitsprüfung. Also aus der Vergangenheit kenne ich es, dass man auch gerne große Projekte rund um Probleme aufsetzt, und manchmal tut man so, als wäre es gelöst, wenn man es entschieden hat, und manchmal geht man den nächsten Schritt und sagt, okay, die Maßnahmen tracken wir auch noch. Aber den wirklich wichtigen Schritt, nämlich die Frage zu stellen, wirkt's denn, den sehe ich relativ selten, und der ist mir ganz besonders wichtig. Also ich glaube, bei diesem Problemlösungsprozess, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da sind ein paar Elemente dabei, die einem vielleicht nicht sofort einfallen. Es werden aber gerade am Anfang und am Ende immer wichtige Punkte ausgelassen. Und so wie ich glaube, dass es am Anfang wichtig ist, ein Problem zu verstehen, glaube ich, dass es am Ende wichtig ist, nicht nur Maßnahmen zu setzen und gut ist, sondern auch zu eine Wirkungskontrolle durchzuführen und zu schauen, ob das Problem gelöst ist.
Korrekt. Wenn ich hier an der Stelle wieder einen Abstecher ins IT-Service-Management machen darf. In unseren Frameworks gibt es zur Implementierung von Änderungen oder Problemlösungen das Change-Management, und das Change-Management endet eigentlich immer, zumindest laut Lehrbuch, mit dem Post-Implementation-Review, also dieser Wirksamkeitsprüfung. Ist das, was wir erreichen wollten, tatsächlich erreicht worden? In der Realität ist das aber einer der Punkte, der weggelassen wird.
Okay.
Sehr häufig, leider Gottes, wird nicht wirklich geprüft, beziehungsweise nicht intensiv genug oder nicht lang genug oder nicht spät genug, ob es tatsächlich den positiven Effekt gebracht hat, den man sich erwartet hat. Mhm. Und das ist immer wieder schade.
Ich sehe es ganz ähnlich, weil ich glaube, die vielleicht, das ist jetzt ein bisschen eine Hypothese gemeine von meiner Seite, vielleicht erspart man sich das auch genau, weil man weil man ja irgendwo ganz tief im Hinterkopf weiß, man hat sich nicht mit der Problemlösung beschäftigt, sondern man hat sich mit der Problemlösung unter Anführungszeichen beschäftigt. Und spätestens in dem Moment, wo man eine Wirkungskontrolle durchführt, wird es ja evident, dass es nicht so gewirkt hat, wie es wirken hätte sollen. Und vielleicht mag man sich den Schmerz auch ersparen. Also das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Hypothese von meiner Seite. Ich sehe nur auch, dass es ganz, ganz selten gemacht wird. Und ja, ich finde es schade.
Aber es ist eine interessante Theorie. Lassen wir das mal so stehen.
Ich lehne mich da ein bisschen raus.
Ich halte dich. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es unterschiedliche Typen von Menschen gibt.
Ja.
Es gibt Menschen, die sagen, okay, hier ist ein Problem, na, lass uns mal gucken, was wir damit machen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, Problem, also überhaupt, und es soll der Dienstleister lösen oder wie auch immer. Mhm. Also die unterschiedlich mit dem Punkt umgehen, wir haben hier jetzt ein Problem.
Ja.
Das hast du ja auch festgestellt, und du kannst es, glaube ich, ein bisschen besser ausdrücken, als mir das jetzt hier gelingt.
Was, du meinst, wie unterschiedliche Menschen auf Probleme reagieren?
Ja, und was es vielleicht braucht, um mit dem Problem so wirklich umgehen zu können?
Nun, meine Erfahrung ist, dass Menschen gut mit Problemen umgehen können, die es geübt haben. Ja, also das ist was relativ Einfaches. Wir wissen ja alle, dass was wir regelmäßig tun, was wir regelmäßig üben, das können wir, und das, was wir nur sporadisch oder nie tun, das können wir nicht. Und das ist der eine Aspekt, und dann wird es sicher noch einen Persönlichkeitstypenaspekt und einen Sozialisierungsaspekt geben. Was ich festgestellt habe, und das ist ein bisschen Selbstbeobachtung, je intensiver ich mich mit Werkzeugen rund ums Problemlösen beschäftigt habe, weil in diesen einzelnen Schritten gibt's ja immer ein Arsenal an Werkzeugen und Tools, die man verwenden kann, um einem zu helfen. Jetzt bei der Entscheidung genauso gut wie bei der Hypothesenbildung oder bei der Lösungsfindung. Da ist ja ein großes Toolset dahinter und je besser die Waffenkammer bestückt ist, desto weniger Respekt hat man oder desto weniger Angst hat man vor den Problemen. Und mein Zugang ist ein ganz einfacher. Wenn man Probleme nicht so gern mag, dann wie bei vielen Ängsten, dann soll man doch bitte in die Angst reingehen und sich der Angst stellen, dann kommt man am besten voran. Und ein Problemlöser wird man, indem man Probleme löst.
Mhm. Gut.
Ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber.
Wir kommen dahin. Das ist jetzt sicherlich ein schöner Satz. In einer deiner Podcast-Folgen sprichst du über das Mindset des Problemlösers.
Ah, okay, ja.
Lass uns da mal an der Stelle nochmal abbiegen. Mhm.
Ich denke, es gibt ein Problemlöser, also es gibt Einstellungen, die einem dabei helfen, Probleme zu lösen, und es gibt Einstellungen, die einen bei der Lösung von Problemen eher hindern. Und wenn ich darüber nachdenke, welche Einstellungen es sind, die mich beim Problemlösen unterstützen, dann ist das erste ein positiver Zugang. Ja, also wenn man es in Worte fasst, ein guter Problemlöser fragt nicht, ob ein Problem lösbar ist. Er fragt, wie ein Problem lösbar ist. Und er macht es aus einem einfachen Grund. Wenn er nämlich fragt, ob das Problem lösbar ist, dann ist die Antwort, nein, das Problem ist nicht lösbar, schon ein Teil der Frage. Mhm. Und er wird viel, viel schneller auf dem Weg nach einer Lösung aufgeben und das Problem als nicht lösbar abstempeln, als wenn er fragt, wie ist das Problem lösbar? Und auch wenn ich sage, wie ist das Problem lösbar, dann ist das keine, wie soll ich sagen, dann heißt es ja nicht, dass ich ewig an dem Problem arbeiten muss. Wenn es nicht lösbar ist und es gibt diese Art von Problemen, dann komme ich auch noch drauf. Ich arbeite aber länger und konsequenter drauf, und wenn es eine Lösung gibt, dann werde ich sie eher finden. Das heißt, das ist das Erste, was ich einem guten Problemlöser unterstelle, ist, dass er ein positives Mindset hat. Das Zweite, was ein Problemlöser mitbringt, er ist kritisch und selbstkritisch. Und das schließt an bei den Punkten, wie gehe ich denn damit um, wenn ich eine Antwort gefunden habe? Und ich würde sagen, eher nicht selbstzufrieden und eher nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt die Lösung gefunden, ich habe eine Ursache gefunden, die ist es, sondern nochmal zu hinterfragen, ist das denn wirklich die Ursache? Weil genau dieses Denken, dieses Hinterfragen des bisherigen Ergebnisses führt dazu, dass ich noch mehr Ursachen finde und mich nicht zu schnell zufrieden gebe. Und es gibt dann noch etwas, was es gibt noch einen Satz, der einen Problemlöser extrem gut beschreibt, und der kommt von John Maynard Keynes, er wird ihm zumindest zugeschrieben. Es ist, glaube ich, das häufigste Zitat, das ihm zugeschrieben wird, und das heißt, er hat es nie gesagt. Und zwar ist es, wenn sich die Fakten ändern, dann ändere ich meine Meinung. Und das hört sich ganz normal und logisch an, es ist aber im richtigen Leben kaum zu beobachten. Ja, wenn wir uns überlegen, wie Menschen denken, und am besten kann man das immer bei sich selber, dann beschuldigt man nämlich niemand anderen, dann sehen wir bilden uns eine Meinung und dann verteidigen wir diese Meinung und diese Einstellung. Und die meisten von uns, und da mache ich bei mir wirklich keine Ausnahme, werden eine Meinung, die sie lange vertreten haben, nur sehr schwer aufgeben. Und ich glaube, ein guter Problemlöser hält wenig von seiner eigenen Meinung, im Sinn von, er hält nicht daran fest. Er sagt, okay, die Fakten haben sich geändert, dann ändere ich meine Meinung, und ich mache das ohne Eitelkeit und ohne, dass ich mich in meinem Status gekränkt fühle. Und das halte ich für extrem wertvoll.
Wenn wir jetzt mal auf den ersten Punkt zurückkommen, wie kann ich das Problem lösen, und nicht zu fragen, kann ich das Problem lösen? Mhm. Das ist ja etwas, wenn man sich selber beobachtet, kann man daran sehr gut arbeiten. Mhm. und sich in dieses Mindset hineinbringen. Weil ich glaube, das ist wirklich die Voraussetzung. Ich hätte jetzt formuliert, ja, das Problem begrüßen und wirklich aktiv mit ihm umgehen und sagen, okay, jetzt lass uns mal gucken.
Genau, bist du schon mal da, liebes Problem, dann machen wir doch gemeinsam.
Wenn wir jetzt schon mal beim Zahnarzt sind, dann können wir den Zahn auch ziehen.
Ja, genau, genau, genau. Ja, aber das ist ein vernünftiger Zugang.
Ja, und also ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen dabei beobachten, wie wir damit umgehen, anstatt zu sagen, oh nein, ein Problem, sondern sagen, ja, ein Problem. Wir sind gefordert.
Ja.
Ich bin von Hause aus Ingenieur, von daher vielleicht trägt das auch mit dazu bei, dass man Probleme eher begrüßt. Und du bist ja von der Herkunft, hast du vorhin gesagt, eher BWLer und vom Bau und warst auch lang im Controlling.
Ja, ganz genau.
Da weiß ich nicht, wie da der Problemzugang ist im Controlling.
Ah, also wie soll ich sagen, ich glaube, man soll sich an diesen Dingen nicht zu sehr aufhängen, aber es gibt ja immer ein paar Tricks, wie man das eigene Bewusstsein auch ein bisschen manipulieren kann. Und ich möchte ein Beispiel nennen, auch das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich vor Jahren mal gehört, nämlich wir alle mögen Veränderung nicht besonders gern. Ja, und Veränderung betrifft auch das Thema die eigene Meinung. Ich habe eine Meinung, da bleibe ich gern dabei. Und es gibt immer das schöne Beispiel, wenn du einen militanten Raucher und einen militanten Nichtraucher nimmst und du lässt sie beide einen Text lesen, in dem ganz klar die eine oder die andere Position vertreten wird, dann, das hat man inzwischen auch mehrfach wissenschaftlich gemessen, dann haben nachher beide die gleiche Meinung wie vorher, nur ein bisschen verstärkt. Das heißt, aus Informationen, die tendenziös in eine Richtung gehen, ziehen alle die Informationen raus, die sie für sich brauchen. Das heißt, Informationen bestärken die eigene Meinung, sie ändern sie aber nicht. Und jetzt weiß ich, dass ich als Problemlöser ja anders aufgestellt sein muss. Und ich habe vor Jahren eine Übung gelernt, die mache ich täglich, um mit Veränderungen besser umgehen zu können. Und das ist, ich habe die von einem Coach, dem Jens Korsen, sehr angesehener deutscher Coach, und der hat empfohlen, jeden Tag ein Ritual zu durchbrechen und etwas anders zu machen. Ja, und das sind ganz, ganz, ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel, ich ziehe mir am Morgen die Socken vor der Unterhose an, anstatt wie jeden Tag andersrum. Oder ich putze mir die Zähne im Gegenuhrzeigersinn statt im Uhrzeigersinn. Oder. Und bin ein großer Fan davon, weil ich damit täglich ganz kleine Muster durchbreche und richtig merke, dass ich mich mit Veränderung anfreunde, weil sie ja Teil meiner Rituale ist.
Ja, korrekt. Ich muss jetzt früh schon ziemlich lang überlegen, welchen Weg nehme ich heute zur Arbeit. Ich kenne kaum noch einen anderen.
Das heißt, hast du ein ähnliches Ritual, dass du regelmäßig den Weg in die Arbeit anders fährst, als du normal fahren würdest?
Ja.
Das ist das ähnlich. Also machst du es auch bewusst? Finde ich interessant. Ich habe das noch von kaum wem gehört, gebe ich ehrlich zu.
Ja, das mache ich seit einer geraumen Zeit bewusst. Und teilweise, also was heißt teilweise, ich gehe auch jeden Tag woanders Mittagessen. Allerdings immer natürlich nur im Rahmen der Auswahl, die es gibt. Das heißt, es wiederholt sich dann irgendwann doch und ich frage mich, ist das dann vielleicht nicht doch schon ein Ritual?
Ja, aber dann, das ist genau das, was ich meine. Und ich finde aus eigener jahrelanger Erfahrung inzwischen, dieses Verhalten zu regelmäßigen Zeiten am Tag zu hinterfragen, ob man nicht ein Ritual durchbrechen kann, hilft enorm dabei, Veränderungen zu akzeptieren. Und wenn du ein guter Problemlöser sein willst, dann musst du Veränderungen akzeptieren, sonst kannst du nicht gut werden drin.
Ja. Und ich glaube, das ist nicht nur fürs Problemlösen wichtig. Ich glaube, wenn wir das übertragen auf unsere ganz normalen Prozesse in unseren Unternehmen, ist es durchaus sinnvoll, an der einen oder anderen Ecke regelmäßig einfach mal, das haben wir schon immer so gemacht, einfach mal sein zu lassen und es anders zu machen.
Unbedingt. Ich vertrete die Meinung, dass wir viel zu sehr auf Effizienz schauen und dabei total auf das Thema Effektivität vergessen regelmäßig. Mhm. Und das ist gut so, wenn der Prozess sich nicht ändern muss und wenn der für ewig gleich ist, ja, dann soll man den ausoptimieren. Nur es ändert sich in der Umgebung was und je effizienter ich bin, desto weniger merke ich's. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, einmal den Kopf ein bisschen, ja, wieder ein bisschen zu heben und in die Adlerperspektive zu gehen und genau diese Dinge zu hinterfragen.
Mhm. Haben eine ähnliche Und wenn Sicht. Ich einen Prozess habe, den ich ausoptimieren kann, dann sollte ich mich lieber fragen, ob ich ihn nicht irgendwann automatisiere. Mhm. Mhm. Weil dafür sind mir die, Entschuldigung für den Begriff, menschlichen Ressourcen einfach zu schade.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Ja, wie kommen wir jetzt zum Problem wieder zurück? Das heißt, für uns ist es wichtig, im Mindset offen zu sein und wirklich zu hinterfragen, was ist das Problem, was sind Ursachen und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Ich denke, die 7 Schritte, das ist etwas, das sollten wir uns zu Herzen nehmen, einfach mal aufschreiben und entsprechend ausprobieren und immer wieder damit arbeiten.
Robert, ich habe noch einen Punkt, nämlich es gibt aus meiner Sicht noch einen Punkt, der gehört nicht ganz zum Mindset, aber auch nicht zum Prozess, sondern der ist irgendwo daneben oder dazwischen. Und das ist die Art zu denken. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, und es ist einfach ein wunderbarer Titel, Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Mhm. Und kennst du es?
Ich habe es mal versucht, als Hörbuch zu hören. Ich bin nicht weit gekommen. Hörbuch war schrecklich.
Ja, ich kenne das Hörbuch, ich finde es auch schrecklich. Ich habe es dann normal gelesen, haben wir ähnliche Erfahrungen. Ich finde den Titel genial und ich finde die Kernaussage genial. Nämlich, dass der Mensch 2 unterschiedliche Arten zu denken hat. Ein System 1 und ein System 2. Ein automatisches Denken, ein Denken, das einen denkt, ein schnelles Denken, auf das wir wenig Einfluss haben, und ein langsames Denken, das sehr aufwendig ist und das, wo wir ja unsere Gedanken lenken, das, was wir als logisches Denken bezeichnen würden. Und das schönste Beispiel, wie diese verschiedenen Arten zu denken miteinander funktionieren oder eben nicht, ist, die meisten Entscheidungen treffen wir mit dem schnellen Denken und erklären tun wir diese Entscheidungen mit dem langsamen Denken. Und das Bild, das Kahneman hier bringt, und ich finde es wunderbar, ist das des Regierungssprechers. Er sagt, da gibt's einen, der trifft die Entscheidung, und dann kommt der Regierungssprecher, der hat die Entscheidung gar nicht verstanden. Der war auch nicht dabei, aber jetzt erklärt er sie. Mhm. Und ich glaube, Problemlösen hat viel mit dem richtigen Denken zu tun, nämlich sich bewusst sein, dass es diese 2 verschiedenen Arten zu denken gibt, ja, und dann auch darauf achten, in welcher Welt des Denkens bin ich denn. Dann kann ich nämlich viel besser damit umgehen, mit diesem Problemlösungsreflex. Die haben immer mit schnellem Denken zu tun. Und dann falle ich viel weniger leicht in die Falle, dieses schnelle Denken zu rechtfertigen und zu begründen und zu argumentieren, sondern ich betrachte es als das, was es ist, einen Schnellschuss meines Erfahrungswissens, auf das ich keinen Einfluss habe und das ich ruhig mal zur Seite schieben kann.
Hm. Hat das jetzt auch etwas mit dem Bauchgefühl zu tun?
Ja, wobei Bauchgefühl sehe ich nochmal ein bisschen anders. Also das eine ist, das fällt mir jetzt ein und in Sekundenbruchteilen, und das ist da und ich kann mich nicht dagegen wehren. Und Bauchgefühl ist für mich ein bisschen mehr das, ich entwickle als Mensch ein Gespür oder ich habe ein Gespür und spüre zu einem Thema hin und gebe mir auch die Zeit dafür. Bauchgefühl ist für mich etwas sehr Positives. Ich glaube, der Mensch hat für erstaunlich viele Dinge ein gutes Gefühl. Viele Menschen haben nur den Zugang zu ihrem Bauch ein bisschen, ja, verloren. Also Bauchgefühl funktioniert dann gut, wenn man ein Gefühl und ein Gespür hat. Das ist aber aus meiner Sicht, und das ist jetzt kein wissenschaftlicher Zugang, das ist aus meiner Sicht nichts, das schnell geht, sondern das ist etwas, ja, der Bauch, der braucht seine Zeit.
Mhm. Okay. das Beispiel, was du gebracht hattest von schnellen und langsamen Denken, das erinnert mich manchmal so an meine Kaufentscheidung. Mhm. Ich kaufe etwas und dann rechtfertige ich es.
Ja, ja. Also das ist auch, glaube ich, ganz normal. Wenn man das ein bisschen hinterfragt, und deswegen finde ich das Buch so schön, wenn man das ein bisschen hinterfragt, dann sehen wir das tun, ich glaube, jeder jeden Tag. Ja. Und ich finde es sehr heilsam, das zu erkennen, weil es schafft ja auch Freiheit und Autonomie, wenn ich sage, okay, ich weiß, wie ich funktioniere und ich nehme das an, statt ich funktioniere und rechtfertige das und fühle da einen Zwang, das zu erklären, was nicht zu erklären ist.
Ja, definitiv. Ich habe es vorhin schon angedeutet beziehungsweise erwähnt. Du hast einen wunderbaren Podcast mit dem Namen Abenteuer Problem lösen. Der ist noch gar nicht so lange online, aber hat schon, glaube ich, über 40 Folgen. Habe ich das jetzt noch richtig im Kopf?
Genau, der ist seit Februar 2016 online und hat jetzt irgendwo bei 45 Folgen, genau.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, alle zu hören, aber die, die ich gehört habe, die sind wunderbar. Und danke. Ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal reinzuhören. Wo finden dich die Hörer im Internet?
Das ist ganz einfach. Wie jeden Podcast, so findet man auch Abenteuer Problemlösen auf iTunes oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, wie zum Beispiel Stitcher. Und darüber hinaus findet man mich auf meiner Online-Präsenz und die ist auch ganz leicht zu finden. Die heißt nämlich abenteuer-problemlösen.com. Und darüber hinaus findet man mich, glaube ich, in jeder beliebigen Kombination aus Vorname, Nachname.com.de und so weiter, also georgjochan.com und so weiter. Man findet mich im Internet, wenn man mich sucht.
Und wenn man sich an alles nicht erinnert, geht man entweder in die Shownotes oder zu Google und gibt Georg Jocham ein.
Genau, oder bei iTunes Problem lösen, dann gibt es auch ganz wenige Alternativen.
Ja, ich gehöre zu denjenigen, die haben keinen iTunes, weil ich in der Android-Welt lebe. Deswegen. Okay, und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, hey, das gefällt mir alles, die 7 Schritte, ab wann kann man das bei dir als Kurs lernen?
Guter Punkt. Ich habe schon gesagt, ich bin gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich habe gerade einen Kurs jetzt am Laufen mit einem Kunden, das ist ein geschlossener Kurs, wo ich in dessen Führungskräfteausbildung die jungen Führungskräfte mit einem Modul Problemlösen bearbeite. Das läuft sehr gut. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich keinen offenen Kurs und auch keinen Online-Kurs, denke aber drüber nach und wenn sich die Anfragen häufen, dann motiviert mich das. Also wenn ihr, liebe Hörer, Interesse habt, bitte melden. Dann gebe ich mir einen Stups und mache das vielleicht auch noch.
Erster Schritt, Podcast hören. Zweiter Schritt, begeistert sein. Und dritter Schritt, dann dem Georg eine E-Mail schreiben und sagen, wir wollen mehr.
Ja, sehr, sehr gern und danke für die Blumen, Robert.
Nee, es ist definitiv so, aus meiner Sicht ist das ganze Mindset oder der ganze Wille, Probleme wirklich zu lösen, viel zu wenig in unseren Unternehmen ausgebaut.
Ja, ich kann das nur unterstützen. Ich glaube, wenn wir mehr und bessere Problemlöser hätten, dann würden wir uns ganz, ganz viele Fragen im wirtschaftlichen Umfeld überhaupt nicht stellen brauchen. Und wenn wir dann drüber nachdenken, das auch noch in den Schulen und an den Universitäten ein bisschen reinzubringen, dann geht die Post ab, wirklich.
Jetzt lass uns nicht anfangen, über das Schulsystem zu reden.
Nein, bitte nicht.
Dann dauert das hier noch etwas länger. Georg, ich danke dir, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Wie gesagt, alle Links gibt es in den Shownotes. Den Link zu den Shownotes gibt es im Abspann. Und ja, danke.
Robert, vielen Dank für die Einladung.
Soweit mein Gespräch mit Georg Jocham. Wenn du jetzt Lust auf Probleme lösen bekommen hast, dann geh in die Shownotes unter www.different-thinking.de/048. Dort findest du den Link zu Georgs Podcast. Nächste Folge dreht sich wieder alles um die Rolle der IT und wir beschäftigen uns mit den Themen Business Analyse, Ideengeber, Innovator, Katalysator, wie auch immer man das Ganze nennen darf. Ich freue mich drauf. Bis in 14 Tagen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.